Hier ist wieder Wortgeschehen, der Podcast der Lebensartschule der Vineyard Speyer. Ich bin der Martin und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir haben letzte Woche angefangen, Lebensbilder oder ein Lebensbild anzuschauen, nämlich das von Paulus. Und ich habe mir für heute gedacht, ich könnte mal ins Alte Testament gehen. Da gibt es übrigens auch viel mehr Lebensbilder und spannende Geschichten. Aber ich habe vor allem gedacht, ich schaue mir mal eine Frau an. Das ist leider nicht ganz so einfach in der Bibel. Die Geschichten und die Leben von Frauen sind nicht so ausführlich beschrieben. Es gibt eine Geschichte, das ist die Ruth. Da werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Da hat Reinhard Rehberg, unser Pastor der Vineyard Speyer, gerade ein Buch herausgegeben, das sehr spannend ist zu lesen. Also ich empfehle es dir zu kaufen. Kannst du bei uns im Shop in der Vineyard Speyer erwerben. So viel als kleine Werbeeinlage. Aber ich habe mich für eine andere Dame entschieden und ich finde es super spannend, wenn man in Matthäus 1 den Stammbaum von Jesus anschaut, dann werden dort vier Frauen erwähnt. Das ist die Tamar, das ist die Ruth, das ist die Rahab und das ist die Bathseba. Und wenn du die Geschichten von diesen nachliest im Alten Testament, dann stellst du fest, dass eigentlich alle vier gar nicht in diesem Stammbaum sein sollten, weil das, was so in ihrer Geschichte beschrieben wird, irgendwie nicht zu dem Stammbaum des Sohnes Gottes passt. Ganz kurze Erwähnung, die Tamar, die hat ihren Sohn, der dort dann erwähnt wird im Stammbaum, von ihrem Schwiegervater bekommen und den hat sie sich sozusagen ergaunert. Also eine ganz komische Geschichte, aber das war jetzt nicht wirklich so richtig toll. Die Ruth, habe ich gerade erwähnt, die Ruth hat eigentlich eine ganz positive Geschichte, aber sie hat ein Problem. Sie ist nämlich von den Moabitern und in 5. Mose 23 steht, dass kein Ammoniter oder Moabiter in die Gemeinde des Herrn kommen darf. Auch die 10. Generation ihrer Nachkommen soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen auf ewig. Das heißt, sie als Moabiterin hätte gar nicht in Israel oder ja, sein dürfen und dort leben innerhalb der kultischen, religiösen Gemeinde. Und sie ist im Stammbaum von Jesus. Das Gleiche gilt für Rahab, da ist es sogar noch krasser und das gucken wir uns gleich an. Die Rahab ist von den Kaananitern, also ein Volk, das von Israel eigentlich umgebracht wurde, weil sie eben kein Gottesvolk sind, sondern gottlos sind. Und die ist auch im Stammbaum Jesus. Und die Bathseba, die ist dabei, weil, David mit ihr Ehebruch begangen hat. Also ihr merkt schon, dieser Stammbaum von Jesus ist kein aus, sage ich mal, menschlicher Sicht reiner, toller Stammbaum, sondern der hat so ein paar Ecken und Kanten. Und dennoch hat ihn Gott auserwählt und vielleicht gerade auch diese vier Frauen auserwählt, um etwas deutlich zu machen. Und ich möchte mit euch heute mal die Rahab anschauen, weil ich finde, das ist eine sehr bemerkenswerte Frau und die Geschichte, wo sie vorkommt, ist sehr bemerkenswert. Ich lese mit euch Josua 2. Kurz der Rahmen. Israel ist nach der Wüstenwanderung an den Grenzen des verheißenen Landes angekommen. Mose ist tot, Josua hat die Führung übernommen und sie stehen jetzt eben am Jordan und Josua überlegt schon, wie er das Land einnehmen kann und schickt deshalb zwei Kundschafter los, um das Land und vor allem Jericho auszukundschaften. Ich lese euch jetzt das Kapitel vor. Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sprach: Geht hin, seht euch das Land an und besonders Jericho. Und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure namens Rahab und übernachteten dort. Es wurde aber dem König von Jericho berichtet: Siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Kindern Israels hierher gekommen, um das Land auszukundschaften. Da sandte der König von Jericho Boten zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir gekommen und in dein Haus eingekehrt sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land auszukundschaften. Die Frau aber hatte die beiden Männer genommen und verborgen und sprach nun: Es sind freilich Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Tore schließen musste bei Einbruch der Dunkelheit, da gingen die Männer hinaus. Ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen rasch nach, denn ihr werdet sie einholen. Sie aber hatte die Männer auf das Dach steigen lassen und sie unter den Flachsstängeln versteckt, die sie für sich auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Leute nun jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan hin zu den Furten, und man schloss das Tor zu, als die, welche ihnen nachjagten, hinausgegangen waren. Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen, und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfsmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt, und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemanden vor euch, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Und nun schwört mir doch bei dem Herrn, dass so wie ich an euch Güte erwiesen habe, auch ihr am Haus meines Vaters Güte erweisen werdet, und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern samt allen ihren Angehörigen am Leben lassen und unsere Seelen von dem Tod erretten werdet. Und die Männer sprachen zu ihr: Wir bürgen mit unserem Leben für das Eurige, sofern ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns dieses Land gibt, so wollen wir an dir Güte und Treue erweisen. Da ließ sie dieselben an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht in das Bergland, dass euch eure Verfolger nicht begegnen, und verbergt euch dort 3 Tage lang, bis eure Verfolger zurückgekehrt sind. Danach geht euren Weges. Und die Männer antworteten ihr: Unter diesen Bedingungen werden wir frei sein von deinem Eid, den du uns hast schwören lassen. Siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Schnur aus karmesinrotem Faden in das Fenster knüpfen, und durch das du uns hinabgelassen hast, und deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir in das Haus versammeln. Und wer dann zur Tür deines Hauses hinaus auf die Straße geht, dessen Blut sei auf seinem Haupt, wir aber unschuldig. Wenn aber Hand gelegt wird an jemand von denen, die bei dir im Haus sind, so soll ihr Blut auf unser Haupt sein. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verraten wirst, so werden wir frei sein von deinem Eid, den du uns hast schwören lassen. Da sprach sie: Es sei, wie ihr sagt. Und sie ließ sie gehen, und sie gingen hin. Sie aber knüpfte die karmesinrote Schnur ins Fenster. Und jene gingen in das Bergland und blieben 3 Tage lang dort, bis ihre Verfolger zurückgekehrt waren, und die Verfolger hatten sie auf dem ganzen Weg gesucht und doch nicht gefunden. Und die beiden Männer kehrten zurück und stiegen vom Bergland hinunter, und sie setzten über und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sie sprachen zu Josua: Der Herr hat das Land in unsere Hand gegeben. Auch sind alle Einwohner des Landes verzagt vor uns. So, das ist die Geschichte der Rahab. Und ich möchte einfach auf ein paar Sachen hinweisen, die mir aufgefallen sind. Also, diese Kundschafter kommen also nach Jericho. Und wo landen sie? Sie landen in dem Haus von der Rahab, die eine Prostituierte ist. Jetzt kann man überlegen, warum gehen sie gerade zu dieser Dame? Man könnte jetzt negativ denken: Ja klar, die nutzen jetzt die Freiheit, die sie gerade haben, und wollen den Abend oder die Nacht ein bisschen Freude und Spaß haben bei einer Prostituierten. Glaube ich aber nicht, dass das der Hintergrund ist, sondern ich glaube, dass es ein anderer Aspekt ist. Wenn du fremd in einer Stadt bist und nicht wirklich auffallen möchtest, kannst du nicht einfach in irgendeine Herberge gehen und sagen: Ja, ich bin gerade unterwegs, möchte übernachten, weil du musst doofe Fragen beantworten. Woher kommst du? Was hast du vor? Wer bist du? Das wollten sie vermeiden, weil sie wollten ja spionieren. Also sind sie in ein Haus gegangen, das unauffällig war. Und das, glaube ich, ist dann bei der Rahab als Prostituierte so der Fall. Sie gehen also zu dieser Dame hin. Lass uns mal noch kurz anschauen, warum Rahab sich prostituiert. Aus meiner Sicht gibt es 2 Möglichkeiten. Die eine ist eine religiöse Sache. In der damaligen Zeit gab es den Baalskult und der Asherah, der kommt auch später in der Geschichte Israels öfters mal vor, der war sehr sexuell geprägt, war ein Fruchtbarkeitsgott. Und zu den Riten, die da Sitte waren, war eben auch Prostitution ein Teil davon. Das heißt, es könnte sein, dass die Rahab eine Art geheiligte Prostituierte von diesen Göttern, von diesem Kult war. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass sie aus irgendwelchen Gründen nicht verheiratet war. Und das sieht man auch, wenn man sieht, wie sie nachher ihre Familie aufzählt. Sie redet von ihren Schwestern, von ihren Brüdern, von Vater und Mutter, aber sie redet nicht von Söhnen, Töchtern oder von einem Ehemann. Das heißt, sie war nicht verheiratet. Jetzt kann es sein, dass sie entweder keinen Mann gefunden hat, was komisch ist. Sie ist vielleicht verstoßen worden von ihrem Mann, den sie hatte. Und deswegen wollte auch kein anderer sie heiraten. Oder sie wurde vielleicht mal vergewaltigt und keiner wollte dann mit ihr was zu tun haben. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sie verheiratet war und jetzt verwitwet ist, weil dann wäre die Familie ihres verstorbenen Vaters für sie eingetreten. Das heißt, sie ist eher eine Dame, die am Rande der Gesellschaft ist, aus welchen Gründen auch immer. Entweder eben aus religiösen Gründen oder weil sie irgendwie ausgestoßen wurde und deswegen sich prostituieren musste, um überhaupt zu überleben. Bei dieser Frau landen nun diese Kundschafter. Und jetzt passiert das, was die Kundschafter versucht haben zu vermeiden. Sie sind doch aufgefallen. Der König von dieser Stadt kommt zu der Rahab und sagt, hey, bei dir sind zwei Männer aufgeschlagen, gib sie uns, weil das sind Kundschafter von Israel und die müssen wir platt machen, die wollen unser Land auskundschaften. Und hier steht nicht, dass Rahab mit den Männern schon viel geredet hat, aber von sich aus und aus ihrem Herzen raus versteckt sie diese zwei Männer, führt die Soldaten, die da kamen, in die Irre und sagt, ja, die waren da, aber sie sind schon lange weg. Und dann ist interessant, was sie mit den Männern danach redet. Und schaut mal, was sie ihnen sagt. Sie sagt, ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Das ist eine Glaubensaussage. Sie sagt, ich weiß, dass ihr, die ihr kommt und das Land angreifen werdet, ihr werdet es bekommen. Und warum weiß sie das? Denn uns alle hat Angst überfallen, als wir gehört haben, wie dieser Gott mit euch gehandelt hat, als ihr aus Ägypten ausgezogen seid. Da hat sich das Meer geteilt. Das ist 40 Jahre her. Diese Geschichte vom Durchzug durch das Schilfmeer ist immer noch in den Köpfen dieser Menschen, die nicht dabei waren, die es aber gehört haben. Und sie haben auch gehört, was Israel mit den Nachbarkönigen auf der anderen Seite vom Jordan gemacht hat, nämlich sie haben die alle besiegt. Das heißt, hier ist Angst und Schrecken in dem Volk. Interessant ist aber ihre Reaktion. Sie sagt, ich weiß, dass ihr gewinnen werdet, weil der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Ist euch das schon mal aufgefallen, als ihr das gelesen habt? Sie macht ein Glaubensbekenntnis, obwohl sie diesen Gott gar nicht kennt und keine Beziehung zu ihm hat. Und dann, und das finde ich das super Entscheidende, was dann kommt in Vers 12, und dann sagt sie, schwört mir bei eurem Herrn, dass, so wie ich an euch Güte erwiesen habt, ihr auch an mir Güte erweisen werdet. Schaut mal, auf was sie sich da beruft. Sie beruft sich auf Güte. Wenn ihr euch erinnert, ich habe irgendwann mal einen Podcast über 2. Mose 33 und 34 gemacht, die Begegnung von Jahwe, Gott und Mose auf dem Berg, wo Gott seinen Namen ausruft in der Begegnung von Mose und er dort sagt, ich bin ein gütiger, barmherziger, gnädiger Gott. Wenn du an die Güte Gottes appellierst, wirst du immer auf ein offenes Ohr treffen. Das ist für mich hier eine Aussage. Wenn man Gott auf seine Güte und Barmherzigkeit anspricht und sagt, ich brauche Barmherzigkeit, ich habe es nicht verdient, aber ich brauche Barmherzigkeit, dann wird Gottes Herz weich. Und das sehen wir hier. Sie appelliert nicht auf Recht oder sonst irgendwas, weil sie weiß, ich gehöre zu einem Volk, das hier vernichtet werden soll und auch vernichtet wird. Wir haben keine Chance gegen dieses Volk, das einen Gott hat, der Himmel und Erde in der Hand hat und der über allem steht. Ich habe keine Chance. Ich appelliere an die Güte dieses Gottes. Und die Männer sagen, du, das machen wir. So wie du uns Güte erweist, so werden wir an dir Güte erweisen. Und dann gehen sie einen Bund ein und sagen, okay, du hast an uns Güte erwiesen, wir werden an dir Güte erweisen unter folgenden Bedingungen. Ihr verratet uns nicht, also weder du noch deine Familie. Und wenn wir kommen und die Stadt angreifen, dann werdet ihr in dem Haus sein, bei dir, Rahab, und jeder, der in dem Haus ist, der wird geschützt sein. Und wenn ihm trotzdem was passiert, dann wird das Blut auf uns fallen, auf unseren Kopf, und wir werden dafür in Verantwortung gezogen. Wenn aber jemand das Haus verlässt und ihm dann was passiert, dann ist er selber schuld. Das ist letztendlich der Deal, den sie machen. Und die Rahab sagt, kein Problem, das finde ich gut, das machen wir. Und als Zeichen für diesen Bund soll sie ins Fenster eine Schnur knüpfen, nämlich die Schnur, mit der sie die Männer in die Freiheit lässt, indem sie sie aus dem Fenster runterlässt von der Stadtmauer. Diese Schnur ist das Zeichen für diesen Bund. Jetzt schauen wir mal diese Schnur an. Es ist eine karmesinrote Schnur. Ich glaube, dass da ganz viel Symbolik drin steckt in dieser Schnur. Dieses karmesinrot oder dieser Karmesinfaden, der kommt ganz, ganz oft vor in 2. Mose beim Bau der Stiftshütte. Das ist ein Teil von den Stoffen, die dort gewebt werden. Die Teppiche, die Vorhänge und auch die Kleider von den Priestern sind immer auch mit karmesinrotem Faden gewebt. Da ist Purpur, blauer und roter Purpur, Karmesin und Byssos. Es ist weiße Wolle. Das sind die 4 Elemente von den Stoffen. Für was steht Karmesinrot? Zum einen steht das für Königtum, und zwar König über Israel. Das heißt, dieser Faden hat als Symbolik zum einen die Anerkennung der Königsherrschaft, ich drücke es jetzt mal so aus, von Israel. Nämlich wir als Kanaaniter sind euch unterlegen. Also das ist die eine Sache, die Anerkennung einer königlichen Herrschaft und symbolisch natürlich auch, wenn man so will, auch ein Hinweis natürlich auf Jesus, der König von Israel ist. Und genau dieser Jesus, dieses Rote, hat natürlich einen weiteren Aspekt. Das kommt dann in 3. Mose vor, ist Karmesin immer auch ein Teil des Sühneritus. Wenn also was gereinigt wird, dann ist da auch immer Karmesin-Fadenstoffe dabei. Und wenn man dann in Jesaja 1,18 liest, wenn eure Sünde blutrot ist, wie Karmesin, wie Scharlach, soll sie doch schneeweiß werden. Das heißt, dieser Faden hat auch eine Symbolik auf, ich bin zwar sündig, meine Schuld ist blutrot und ich habe es nicht verdient, zum Volk Gottes zu gehören, aber weil ich das weiß und weil ich auf die Güte Gottes appelliert habe und mich zurückberufen habe, wird meine Schuld schneeweiß werden und ich werde gerettet werden, obwohl ich eine Schuld habe, die mich zum Tode verurteilt. Das ist die Symbolik von diesem Faden, der da drin hängt und der rettet sie, also nicht der Faden, aber das Zeichen, für das er steht, das rettet sie. Sie beruft sich auf die Gnade und die Güte Gottes und Gott lässt sein Herz erweichen und nimmt die Rahab und ihre Familie auf in die Gemeinde der Israeliten. Und Rahab, ich habe es vorher gesagt, Rahab wird ein Teil, nicht nur von Israel, sie wird ein Teil des Stammbaums von Jesus. Das heißt, Jesus beruft sich in seinem Stammbaum auf Rahab als Stammmutter. Das finde ich eine krasse Aussage der Bibel. Gott sagt uns, oder der Stammbaum Jesus sagt uns, dass Gott nicht nach Herkunft fragt, nicht nach Reinheit, sondern nach einem Herzen, das sich nach ihm ausstreckt und das weiß, dass es nur aus Barmherzigkeit und Gnade gerettet wird. Das sagt uns diese Geschichte von der Rahab. Und Rahab rettet nicht nur sich, sie rettet ihre ganze Familie, ihre Vater, ihre Mutter, ihre Brüder, ihre Schwestern. Die haben damit überhaupt nichts zu tun. Sie hat dieses Bekenntnis gesprochen. Sie hat erkannt, dass dieser Gott stärker ist als alles andere. Sie hat erkannt, dass die Götter, denen sie bis jetzt gedient hat und die ganze Stadt dient, dass die unterlegen sind. Und der einzige Ausweg, den sie gesehen hat, war, dem stärkeren Gott entgegenzutreten und sagen, ich habe keine Chance, aber ich appelliere an deine Liebe, an deine Gnade und deine Güte, sei gnädig mit mir. Und Gott sagt, kein Problem, das bekommst du, um was du bittest. Und deswegen gefällt mir diese Geschichte, weil sie wieder unterstreicht und zeigt, dass Gott auch im Alten Testament nicht auf die Durchsetzung seines Gesetzes beharrt und Menschen nach der Gesetzlichkeit und nach der Einhaltung des Gesetzes beurteilt, sondern allein nach der Entscheidung des Herzens, wie das Herz ihm gegenüber sich zeigt und sich ihm ausstreckt. Und nochmal, die Rahab streckt sich nach der Barmherzigkeit aus, weil sie weiß, ich habe sonst nichts zu bieten. Ich bin nicht Teil des Volkes Gottes. Ich bin nicht Teil des Volkes, das am Ende gewinnen wird. Und sie überlegt sich, wie kann ich ein Teil werden, wie kann ich das Leben meiner Verwandten und mein eigenes Leben retten in diesem Fall. Und sie erkennt, es geht allein aus Gnade und Güte und Treue, indem ich Liebe erweise und Güte erweise und entsprechend so möchte ich behandelt werden von diesem Gott und genau das bekommt sie. Es zeigt das Herz Gottes, was eben vor allem Liebe und Güte erweisen möchte und nicht Recht und Gerechtigkeit durchsetzen möchte. Und deswegen finde ich diese Geschichte so schön und auch ermutigend und ich hoffe, dass ihr das auch so seht und dass ihr erkennt, auch für euer Leben und auch für das Leben von Menschen, die ihr in eurem Umfeld habt, dass die Güte Gottes Menschenleben rettet, dass die Güte und Barmherzigkeit Gottes uns rettet und nicht Religiosität und Gesetzlichkeit und alles richtig machen und bloß keine Fehler machen, das rettet uns nicht, sondern die Erkenntnis, ich bin nicht genug und wenn du mir nicht gnädig bist, dann werde ich vergehen. Und damit segne ich euch jetzt und ich wünsche euch eine gute Woche und falls ihr im Urlaub seid, gute Erholung. Bis zum nächsten Mal, euer Martin.